Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 391.
Deutschlandradio Kultur.
Berliner Geschichte und Geschichten. Eine Deutschlandrundfahrt über den Südwestkirchhof Stahnsdorf mit Astrid Kuhlmann.
Friedhofsverwalter Olaf Ihlefeld weiß.
Der Gartenarchitekt, der Louis Meyer, der hat sich zum Grundsatz gemacht, hier die Asymmetrie zu zeigen in der Landschaftsgestaltung. Und das ist ihm gelungen. Es gibt ganz selten schnurgerade Gräbereien. Da sind Ecken, Kanten, geschwungene Wegeführungen, kleine Inseln mittendrin. Und wenn man heute hier steht in der Landschaft, wo die Gräber jetzt schon 40, 50, 60 oder 80 Jahre gar schon verlassen sind von den Familien, hat man den Eindruck, die sind hier aus der Landschaft herausgewachsen. Und das ist eigentlich, es ist ein Wald mit Gräbern und nicht mehr der Friedhof, wie man ihn heute kennt.
In dieser Art einen Friedhof kenne ich nicht. Das ist also schon mehr oder weniger noch Natur pur ist und nicht die gehackten und gepflegten Wege, gepflastert und dergleichen, sondern wirklich nur diese riesigen Sichtachsen und alles andere ist dann naturbelassen. Ne?
Friedhofsgärtnerin Ute Englert.
Hier haben wir diesen Lietzensee-Durchblick, wie wir das nennen, also einen Durchblick, so eine Sichtachse, ne? Mit diesem Brunnen drin. Und hier finde ich es eigentlich wunderschön. Im Sommer ist hier alles voller hoher Farnwedel. Und wenn man so durchgeht, eben auch Moos, auch der Brunnen ist bemoost. Aber das ist eben natürlich und das finde ich eigentlich sehr schön. Und das ist aber eben wirklich richtig so angelegt als Sichtachse. Das ist nicht zufällig so, sondern das hat der Louis Meyer richtig so angelegt. Das war ja ein Schüler von dem Linné und der hat das richtig so gemacht. Wir haben drei so eine Sichtachsen. Eine geht zur Kapelle hin und eine geht auf der anderen Seite runter zum englischen Friedhof, dass man eigentlich immer dieses große Kreuz von dem englischen Friedhof sieht. Aber diese hier ist die schönste eigentlich.
Auch an einem eher kühlen Samstag kommen viele Besucher zu einer Führung auf den Südwestkirchhof in Stahnsdorf. Gerhard Pezholz sammelt die Besucher um 10 Uhr um sich. Pezholz ist einer der Mitbegründer des Fördervereins für den Südwestkirchhof. Der lebendige Mitsechziger lebt in Potsdam, kennt den Kirchhof wie seine Westentasche. Schließlich hat er bis zu seiner Pensionierung hier gearbeitet als Gärtner, Techniker, Bestatter. Er fährt sich mit einem Kamm nochmal schwungvoll durchs graue Haar, blättert kurz seine Mappe mit Informationen durch und dann geht's los.
Samstag auf dem Südwestkirchhof in Stahnsdorf. Ich mache mit Ihnen jetzt die Führung. Wir gehen jetzt zu einzelnen Grabanlagen von prominenten Leuten. So ab 1920 fing dann an, hier sich auch Leute mit einem Rang und Namen Stahnsdorf beehren zu lassen. Und dadurch kann man hier Berliner Geschichte hautnah erleben an ihrer Biografie. Das sind nicht immer Berliner, also sind oft auch Wahlberliner. Und wir machen jetzt, ich zeig mir jetzt eine Runde hier oben rum, kommen dann nachher zur Halbzeit, sage ich mal, nach über einer Stunde zur Kapelle im norwegischen Stil. Das ist, ich bin es mal abgefahren, sind rund 3,3 Kilometer.
Wir sind ganz zufällig. Wir haben ein kleines Büchlein neu erstanden über Sehenswürdigkeiten in Brandenburg. Und wollten hier eigentlich immer schon mal hin und haben es immer nicht gefunden und heute sind wir mal hier und sehen zu unserer Freude, dass jetzt eine Führung ist.
Gut, wir gehen jetzt los.
Man merkt Gerhard Pezholz an, dass er gerne über den Friedhof erzählt. Olaf Ihlefeld steht Stunden später um 14 Uhr an einem der schönen Holzhäuschen, die den Eingang des Südwestkirchhofs säumen.
Ja, das ist ja Geschichte. Dann bekommen Personen auch ein Gesicht, also wenn man dann ihr Leben kennt. Es ist nicht nur der Stein, den man da sieht, das Grab, sondern auch, dann wird es wieder lebendig, was mal war.
Die etwas ältere Generation prägt das Bild, aber auch einige junge Gesichter sind darunter. Sofort kommt Ihlefeld zum Kern der Sache.
Der Friedhof ist eigentlich aus einer Not heraus entstanden. Anfang des 20. Jahrhunderts. 1902 stand zur Debatte, Zentralfriedhöfe anzulegen, weil die kleinen Friedhöfe, die reichten nicht mehr aus. Berlin wuchs ja im 20. Jahrhundert zu Metropole heran, gerade in den 20er Jahren. Die Einwohnerzahl von 5 Millionen wurde langsam angesteuert. 5 Millionen. Berlin wuchs zur Metropole heran. Die kleinen Friedhöfe reichten nicht mehr aus. erweitern wollte man sie nicht, weil die Bevölkerung ist gewachsen, es wuchs also auch Wirtschaft und Industrie. Man brauchte also Bauland und dieses wertvolle Bauland wollte man nicht mit Friedhöfen verschwenden. Und da hat man sich für die Einrichtung von Zentralfriedhöfen entschieden. Es gab schon Zentralfriedhöfe. Den ersten Zentralfriedhof, den gab es schon 1870. Das war der heutige weltgrößte Parkfriedhof in Hamburg-Ohlsdorf. Das ist die große Adresse der Friedhöfe der Welt und der ist mehr als doppelt so groß wie Stahnsdorf. Das war 1870. Dann ging es weiter mit Zentralfriedhöfen in München, in Wien, in Venedig, in Leipzig, in Dresden. Überall die Friedhöfe vor den Toren der Stadt. Aber Berlin-Brandenburg war noch weit entfernt von diesem Gedanken. Das begann dann 1902.
Ich war ganz erstaunt, als ich las, dass er erst 1902 gegründet wurde sozusagen, weil er ja ganz anders angelegt ist, ne? Also so, als ob man hier ganz viele verwunschene Gräber finden könnte. Und wenn ich andere Städte besuche und ein bisschen Zeit habe, erkundige ich mich immer, wo die Friedhöfe sind und wie sie sind. Also so ganz moderne mag ich nicht so sehr gerne. Ich meine, ich muss zugeben, dass ich immer so ein bisschen rechne, wie alt Leute geworden sind oder aber ob ganze Familien hingerafft wurden. Und das hat man natürlich bei Gräbern, bei Familiengräbern aus dem 19. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert mehr als heutzutage.
Ja, mit der Eröffnung 1909 hat der Friedhofsbetrieb floriert. Für die Berliner war das schwer zu verstehen, was plötzlich die Stadt will, dass die Toten vor die Tore der Stadt zu bringen sind. Aber ein ganz wichtiger Schritt war, dass man 1913 die Verkehrsanbindung geschaffen hat. Das ist ja heute nochmal sehr deutlich zu erwähnen. Sie sind heute alle die Bahnhofstraße reingekommen, egal ob zu Fuß oder mit dem Pkw. Sie werden immer gelesen haben, Bahnhofstraße. Nur was Sie sicherlich vermisst haben, ist der Bahnhof. Der Bahnhof war früher direkt vor dem Haupteingang. Drüben auf der anderen Seite, wo Sie heute das Buschwerk und Wald sehen, das ist das alte Bahnhofsareal.
Heute weiß kaum einer der Besucher, dass das Rondell vor dem Friedhof einmal der Bahnhofsvorplatz war, auf dem reges Leben herrschte. Für die Stahnsdorfer war diese Bahn eine schnelle Verbindung über Wannsee nach Berlin und auch der Grund, dass sich die Siedlung schnell vergrößerte. Im Volksmund wurde die Bahn natürlich schnell zur Leichenbahn oder zum Witwenexpress, der am 12. August 1961 seine letzte Fahrt machte. Einen Tag später, am 13. August, dem Tag des Mauerbaus, wurde die Strecke endgültig stillgelegt. Jürgen Böhme, seit Jahren im Förderverein, macht den Eindruck, als wüsste er auch heute noch den Fahrplan aus dem Kopf.
Ich wusste nicht, dass das meine letzte Fahrt war. Ich wusste auch nicht, dass es der vorletzte Zug war, mit dem ich nach Hause kam. Dem besagten Sonnabend, zu dem Sonntag, wo dann also dann Feierabend war. Und nichts erinnerte oder zeigte darauf hin, dass es eben die letzte Fahrt sein wird. Also es waren ja keine Sicherungskräfte vorher und nichts war zu sehen davon.
In Berlin sind heute von der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik beschlossene Maßnahmen wirksam geworden, die den Schutz der DDR vor westlicher Wühlarbeit gewährleisten und auch die Sicherheit der Staaten des sozialistischen Lagers garantieren werden.
Der heute 70-Jährige war damals um die 20 und fuhr wie viele junge Stahnsdorfer mit der Bahn zum Tanzen nach Berlin. Doch nicht nur sie, auch der Friedhof war von einem zum anderen Tag vom Westteil der Stadt abgeschnitten. Das Bahnhofsgebäude wurde 1976 abgetragen, die Reste des Bahnsteigs und der Gleisanlage hat die Natur sich längst zurückgeholt. Heute rauschen nur noch die Bäume und man ahnt mit sehr viel Fantasie etwas von der Leichenbahn, die die Särge aus den Berliner Kirchgemeinden hier transportierte, aber vor allem als schnelle Verbindung nach Wannsee geschätzt wurde. Vom Haupteingang der Friedhofsanlage führt der breite Zentralweg Richtung Kapelle. Etwa auf halber Strecke liegt die Grabanlage von Friedrich Wilhelm Murnau. Geboren am 28. Dezember 1888, gestorben im März 1931.
Friedrich Wilhelm Murnau war einer der ganz, ganz großen Stummfilmregisseure und ist damit mit seinen Werken zu Weltruhm gekommen. Eine wichtige Zeit war 1917, da war er in Berlin. 1917 Ich glaube, er hat das Studium der Philosophie verfolgt in der Zeit, passte auch so ein bisschen zu ihm und hat aber nebenbei schon auf Studentenbühnen gearbeitet, als Schauspieler. Einfach um seine Vorliebe für Kultur, für Kunst, für Schauspielerei auszuleben. Und zu der Zeit war ja gerade Max Reinhardt aktiv in Berlin. Durch Max Reinhardt hat er Regisseure kennengelernt, Produzenten kennengelernt und hat dann 1919 schon seinen ersten eigenen Film gemacht. Den ersten Film von insgesamt 22 Stummfilmen. 22 Stummfilme, und das waren nicht irgendwelche. Das waren sehr, sehr herausragende Stummfilme, die ihn bekannt gemacht haben. 1922 kam der Durchbruch. Weltruhm. Der erste Vampir- und Dracula-Film, den es jemals gab, der Film Nosferatu. Nosferatu, damals genannt und betitelt als die Sinfonie des Grauens. Nosferatu ist ein Stummfilm, den man bis heute sehen kann.
Diesen Stummfilm habe ich noch vor ganz kurzer Zeit gesehen in einem Kino, in den Tilsiter Lichtspielen. Und in der Vorstellung, in der ich war, also in den Tilsiter Lichtspielen, da hatten sie vier junge Leute verpflichtet. Die hatten so einen ganz dubiosen Namen. Mhm. Alp.
Ah ja, wie der
ich glaube,
Albtraum,
Alp, ja. Die haben zu diesem Nosferatus-Film eine ganz tolle Musik gemacht.
Er hat mit Licht- und Schatteneffekten gespielt, so spannungsvoll. Er hat angefangen, die Kamera zu bewegen. Zu der Zeit stand die Kamera auf einem Stativ, üblicherweise. Der Mono hat sie angefasst und hat sie einfach mal bewegt, die Kamera. Hat ganz tolle Perspektiven damit erreicht und hat den Film dazu auch zu einer großen Qualität gebracht. Und das i-Tüpfelchen war unbestritten der Hauptdarsteller. Da hat er natürlich wirklich einen Volltreffer gelandet, möchte ich mal sagen. Das war der Darsteller Max Schreck. Und Max Schreck ist kein Künstlername, er hieß so. Und Max Schreck war ja dieser Mensch, der so groß und schlank und dürr war und diese sehr eigenartige Kopfform. Und den haben die dann noch weiß geschminkt, diese tief geschminkten dunklen Augen und diese schönen lang modellierten Finger. Den Platz, den haben seine Brüder für ihn eingerichtet. Denn die beiden Herren, die sie rechts und links neben ihm vermerkt sehen, Bernhard und Robert Plumpe, das sind seine Brüder. Was sofort dafür spricht, Murnau ist kein geborener Murnau, er ist ein geborener Plumpe. Und er hat den Namen recht früh abgelegt, und zwar nach der oberbayerischen Stadt. Da war ja früher die Künstlerkolonie, da war er sehr oft zu Gast mit sehr, sehr namenhaften Menschen, Kandinsky und so weiter. Und hat sich entschieden, er nennt sich Murnau, geborener Plumpe.
Gleich gegenüber von Murnaus klarer, minimalistischer Grabstätte, aber ganz versteckt hinter Hecken, öffnet sich eine ganz andere Friedhofswelt.
Im weißen Rössel am Wolfgangsee, dort steht das Glück vor der Tür und ruft dir zu, guten Morgen, tritt ein und vergiss deine Sorgen.
Das sind ja so die Extreme, die in Starnsdorf aufeinanderprallen. Wir haben das sachliche Mausoleum hausartig gestaltet, wir haben den Jugendstil gestalteten Tempel, wir haben das kleine Täfelchen für ein Sozialbegräbnis und haben plötzlich an der nächsten Ecke eine Ruine. Kadelburg steht drüber. Die Familie Kadelburg ist hier bestattet und der erste war halt Gustav Kadelburg. Und bei einer Führung, auch mit 30 oder 40 Menschen, gibt es seltenst Menschen, die diesen Namen Kadelburg überhaupt kennen. Und dann bringt man den Lustspieldichter und Textautor ins Gespräch und dann klingelt es immer noch nicht und dann kommt das Weiße Rössel. Und dann ist das Lächeln in den Gesichtern der Menschen, ach, das Weiße Rössel, egal ob jung, ob alt, jeder kennt das Weiße Rössel.
Und ruft dir zu, guten Morgen, tritt ein und vergiss deine Sorgen.
Der Kadelburg hat ja nichts anderes als die Idee, weil die Theaterbühne war sein Leben. Und der hat zu Lebzeiten festgelegt, liebe Leute, wenn ich sterbe, dann will ich eine Theaterkulisse auf meinem Grab. Und genau die Kulisse ist entstanden.
Im weißen Rössel am See.
Bei Olaf Ihlefeld hat man das Gefühl, er sei auf dem Friedhof groß geworden. Vor der Wende hat er im Botanischen Garten in Sanssouci gearbeitet, ist 1989, da war er gerade 22 Jahre alt, nach Starnsdorf auf den Friedhof gekommen und wurde schon ein Jahr später kommissarischer Chef, sehr schnell dann Friedhofsverwalter.
Ich seit 1994 bin ich hierher gezogen. Ja. Weil der Friedhofsverwalter hat nach historischen Gegebenheiten sozusagen Residenzpflicht. Meine Frau habe ich über den Friedhof kennengelernt. Und unsere Tochter hat dann letztendlich auch hier laufen gelernt. Angräbern, Übergräbern, wie auch immer. Das ist eine Friedhofsfamilie.
Musik. war der Kirchhof durch die politische Teilung Deutschlands und damit auch Berlins seine ursprüngliche Aufgabe als Begräbnisstätte für die Kirchgemeinden in Charlottenburg, Schöneberg, Wilmersdorf nicht mehr erfüllen konnte, gingen die Beisetzungen ab 1952 ständig zurück. Von den einst 150 Mitarbeitern blieben bis heute 15 Gärtner und 3 Verwaltungsangestellte.
Diese Anlage ist ja auch einmalig. Und wenn Sie jetzt ja sicher die verschiedenen Jahreszeiten erleben, wenn der Rhododendron blüht, ja, überall, das ist dann wirklich ein Naturerlebnis.
Die Nachrichten.
Um 13 Uhr. Stark bewölkt oder neblig trüb, vereinzelt Regen bei 6 bis 10 Grad.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport. Das dreckige Ende der Eisenbahnstraße. Im Länderreport berichten wir heute aus dem Osten Leipzigs. Am Mikrofon ist Julius Stucke. Die Eisenbahnstraße im Osten Leipzigs hat einen schlechten Ruf. Vor der Wende war sie mal eine beliebte Einkaufs- und Flaniermeile, aber das ist Vergangenheit. Heute säumen Dönerläden, Callshops oder mit Plakaten zugeklebte Schaufenster die Straßenzüge. Die einst repräsentativen, schönen Gründerzeithäuser verfallen. Ein Halt voll Visionäre will die prächtigen Baudenkmale vor dem Abriss retten, will ein ganzes Viertel wiederbeleben. Wie passt das zusammen? Stefanie Müller-Frank hat sich diese Frage gestellt und auf den Weg gemacht in den Leipziger Osten.
Es dämmert, als ich am hinteren Ende der Eisenbahnstraße ankomme. Ein mit Plakaten zugeklebter An- und Verkauf. Und an der Ecke dann die Kneipe, in der das kleine Bier bis 18 Uhr nur 70 Cent kostet. 4 Tage bin ich jetzt schon im Leipziger Osten mit dem Mikrofon unterwegs. Aber niemand will mit mir reden. Weder die türkischen Einzelhändler auf der Eisenbahnstraße, ihr Geschäft wartet. Noch die sorgsam geschminkten Kundinnen im russischen Lebensmittelgeschäft. Die lächeln verlegen zur Entschuldigung. Nicht die Trinker vom Ernst-Thielmann-Platz, zu kalt für ein Interview. Und auch nicht die Bewohner aus der Plattenbausiedlung dahinter. Sie schütteln nicht mal den Kopf, gehen einfach weiter. Als ich die 3 Shetland-Ponys auf einer Brachfläche entdecke. Sie stehen stoisch im Regen. In einer Abrisslücke zwischen 2 verfallenden Gründerzeithäusern direkt am Torgauer Platz. City Farmers steht auf einem Schild am Gatter. Direkt daneben ein improvisierter Holzverschlag mit Kaninchenstellen. 2 Schaukeln, eine Grillstelle. Ein Mann Anfang 40 kommt mir durch das nasse Laub entgegen und ist sofort bereit, mir beim Füttern ein paar Fragen zu beantworten. Regentropfen rinnen ihm übers Gesicht.
Im Juli haben wir hier angefangen und da war also bis hier vor alles komplett zugewuchert. Das war also richtiger Urwald, so wie da hinten. Da haben wir hier erstmal 1,5 Monate komplett mit der Kettensäge den ganzen Wildwuchs weggemacht. 1,5 Container Müll waren hier dabei, die wir hier entsorgt haben.
Andreas Bölke hat sich mit ein paar Eltern aus dem Wohngebiet zusammengetan und an einer der lautesten Kreuzungen Leipzigs eine Art Kinderbauernhof aufgebaut. Spielplätze, erzählt der Vater einer 9-jährigen Tochter, sind hier im Viertel entweder nicht vorhanden oder komplett zugemüllt. Also haben sie die Stadt gebeten, ihnen ein Grundstück zur Zwischennutzung zu vermitteln. Pacht müssen die 15 bis 20 ehrenamtlichen Helfer nicht bezahlen. Die einzige Auflage des Besitzers, das komplette Gelände aufräumen und sauber halten. Wenn seine Tochter aufs Gymnasium wechseln will, muss sie den Schulweg in ein anderes Viertel einplanen. Denn rund um die Eisenbahnstraße gibt es bislang keines. Was zeigt, dass der Osten von der Politik vergessen wurde, meint Andreas Bölke.
Wir haben ja viele Probleme im Viertel, aber es wird von der Stadt her sehr vernachlässigt. Ich kann mich noch daran erinnern, das war, wo sie die Schönefelder Brücke eröffnet hatten, dass der Bürgermeister und seine Kollegen mit der Straßenbahn eingefahren. Und da haben sie 3 Tage vorher haben die angefangen, in ihrem ganzen Wohngebiet Razzien zu machen. Sind sie selbst in die Häuser rein, haben die Drogenabhängigen rausgeholt. Und nachdem der Bürgermeister da das Bändchen durchgeschnitten hat und wieder weg war, ist der Alltag wieder eingekehrt.
5 Kilometer lang erstreckt sich die Eisenbahnstraße vom Zentrum immer weiter nach Osten raus. Wer es sich leisten konnte, zog nach der Wende weg. Und so stehen heute ganze Straßenzüge leer, vor allem in den Seitenstraßen.
Man läuft Straßen entlang, die hohen Leerstand haben und plötzlich springen Leute aus dem Fenster, aus dem Erdgeschoss mit dem Rucksack drauf oder verschwinden in Häusern. Es fällt auf, dass es Metalldiebe sind, die einfach in den Häusern sich da vergreifen und alles mitnehmen, was noch zu haben ist.
Uwe Lothan lebt seit einem Jahr an der Wurzner Straße, einer lauten Verkehrsachse parallel zur Eisenbahnstraße. Der angehende Architekt hat die vergangenen Jahre in Berlin und Tel Aviv verbracht. Hier, im Leipziger Osten, fühlte er sich anfangs zurückversetzt in seine Jugend.
Es hat mich an Chemnitz erinnert in den 90er Jahren. Die vielen traurigen Gesichter oder verschlossene Gesichter sind mir aufgefallen. Zum Teil auch ausgefegte Straßen, Quartiere, die nicht richtig funktionieren, wo man sich schon sehr einsam fühlt, manchmal wie auf einem anderen Stern. Oder wie in dem Film eher. Es ist fast filmkulissenartig. Ich habe mich auch hier im Haus am Anfang unwohl gefühlt. Ich habe draußen geguckt, wer ich beobachtet, wie ist die Nachbarschaft. Aber dann habe ich mich entspannt und konnte mich darauf einlassen.
Uwe Lothan wollte auch selbst dort wohnen, wo er als Architekt gebraucht wird. Der 35-Jährige arbeitet für Haushalten, einen Verein, der sich für den Erhalt von Leipzigs Gründerzeitarchitektur einsetzt. Viele dieser repräsentativen Eckhäuser mit Stuckfassaden, Erkern und Giebeln liegen an den großen Ausfallstraßen. Oft in vernachlässigten Vierteln, wie dem Leipziger Osten. Die Mieten hier sind niedrig. Es lohnt sich für die Eigentümer meist nicht, ihre Häuser zu renovieren. Deshalb verfallen sie immer weiter, können irgendwann nur noch abgerissen werden. Um das zu verhindern, hat sich der Verein Haushalten Ende 2004 das Modell der sogenannten Wächterhäuser ausgedacht. Wer sich verpflichtet, eine Wohnung wieder halbwegs instand zu setzen und nach ihr zu schauen, darf sie gegen Zahlung der Betriebskosten für 5 Jahre zwischennutzen. Vor allem unter Studenten ist das Modell beliebt, erzählt Uwe Lothan. Die Wartelisten sind lang. Nur in den Osten wollte lange niemand.
Es war schwierig für uns Hausinteressenten, also Mietinteressenten bzw. Nutzer von Wächterhäusern im Osten zu finden. Und es war so sozusagen der Trend in den vergangenen 5 bis 6 Jahren, kann man so sagen. Und es hat sich jetzt eigentlich umgekehrt.
An den Häuserfassaden erkennt man diese Trendwende noch nicht. Aber man hört immer mal wieder von Leuten, denen die Mieten im Leipziger Westen zu teuer werden. Von Wohngruppen, die sich ein Haus im Bülowviertel am ruhigen Ende der Eisenbahnstraße suchen. Ja, von einem ganzen Häuserblock, in den Ateliers einziehen sollen. Der Leipziger Osten dagegen entwickelt sich im Verborgenen, meint Uwe Lothan.
Ja, weil sie meistens in ihren Häusern wirtschaften, sich da ihre Wohnungen, ihre Häuser einrichten. Also gerade die Häuser, die ich mit betreue oder mit denen ich in Kontakt bin. Das ist nach außen nicht sichtbar. Die Häuser sind von außen nach wie vor unsaniert, grau. Man denkt, da passiert nichts. Aber trotzdem werkeln da drinnen zum Teil so an die 20, 25 Leute in ihren Wohnungen. Sanieren ihre Öfen und schleifen ihre Fußböden ab. Und da ist eine ganze Menge im Gang. Aber das merkt man auf der Straße nicht unbedingt. Es gibt also noch keine Clubs direkt oder Bars.
Uwe Lothan zeigt auf ein Ladenlokal, an dem sich gut erkennen lässt, welche Entwicklung die Flaniermeile in den letzten 20 Jahren durchgemacht hat. Das offizielle Ladenschild verspricht noch Saat und Pflanzgut von Walter Blume. Die Einrichtung deutet auf ein ausgezogenes Spielcasino hin. Heute beherbergen die Räume einen Spätverkauf. Trotz der Kälte stehen die Betreiber vor ihren Geschäften, preisen ihre Waren an oder stecken die Köpfe zusammen.
Das mag ich an der Eisenbahnstraße, dass dort vor allen Dingen die Neuankömmlinge, viele Migranten, rausgehen aus ihren Wohnungen und die Straße eigentlich als die einzigen beleben. Sie sind diejenigen, die dort sich vor ihren Restaurants, vor ihren Läden versammeln und mit Freunden treffen. Während sich eher die deutsche Urbevölkerung hier eher gerne vorm Fernseher tagsüber die Zeit verbringt.
Unter Leipzigern ist die Eisenbahnstraße als Drogenumschlagplatz berüchtigt. Als Arsena Karaman 2006 aus dem Leipziger Süden hier hinzog, waren ihre Freunde schockiert.
Was wird mir jetzt noch, wenn ich so sage, ich wohne in der Eisenbahnstraße? Was? In der Eisenbahnstraße? Und ehrlich? Das ist doch gefährlich und sowas, ja.
Die studierte Medizinerin lacht laut. Der Verkäufer im türkischen Lebensmittelladen schaut sich verstohlen nach ihr um. Asena Karaman ist zum Islam konvertiert, hat in eine türkische Familie eingeheiratet und leitet heute zwei Baufirmen. Die Sechsin mit Kopftuch liebt alte Häuser. All der Abriss ist doch schade um die Bausubstanz, sagt sie. Zusammen mit ihrem Mann und dessen Bruder wollte sie ein Haus kaufen. Und im Leipziger Osten brauchte sie dafür keinen Kredit von der Bank. Die Eisenbahnstraße findet sie nicht gefährlich, eher etwas schmutzig.
Und da war dann halt auch so die Idee, warum siedelt man nicht auch finanzstarke, ich sage jetzt mal, Leute mit Migrationshintergrund in die Geschäfte vor allen Dingen an der Eisenbahnstraße an. Weil es war nämlich dann eigentlich, die Straße war als Einkaufsstraße tot.
Heute kann Asena Karaman den Trinkjoghurt Ayran für ihre Tochter beim Türken nebenan kaufen. Auch iranische, russische oder vietnamesische Lebensmittelgeschäfte haben genau dort aufgemacht, wo sich die muttersprachlichen Kunden niedergelassen haben. Im Osten der Stadt leben nicht nur die meisten Migranten von Leipzig, sondern auch die meisten Kinder. 20% der Bevölkerung ist hier unter 18. Und wenn ihre Tochter zum Ballett will, dann fährt sie Asena Karaman eben mit dem Auto hin.
Kurioserweise fahre ich des Öfteren auch mit meiner Tochter auf dem Spielplatz in den Süden. Ich komme ursprünglich aus dem Süden, ich habe also auch noch Bekannte und Freunde aus dem Süden. Und dann treffen wir uns auch dort oft auf dem Spielplatz.
An Wegziehen hat sie aber nie gedacht.
Es bewegt sich ja nur was, wenn die Menschen, die hier leben, was gemeinsam machen. Nur dann wird es ja auch besser. Und wenn dann die, denen, die vielleicht sagen, mir gefällt es nicht so, wenn die einfach nur als Konsequenz haben, ich ziehe weg, weil es nicht schön ist, dann wird es ja auch nicht besser.
Das bunteste und am meisten unterbewertetste Viertel. Und damit eigentlich auch noch das Beste. Es wird halt, was haben wir? Wir haben hier einen riesen Migrationshintergrund. Gerade in der Straße und allen angrenzenden Straßen. Deshalb von vielen Leipzigern gemieden.
Der 43-Jährige ist an der Eisenbahnstraße aufgewachsen und betreibt hier seit August 2011 einen Boxclub.
Dennis, 14.30 Uhr fahren wir am Samstag los hier.
Also sie kriegen heute kaum noch Deutsche zum Sport. Es ist anstrengend, es wird halt irgendwo eine Leistung abgefordert, die über dem Schulsportbereich liegt. Und dann haben sie bei den Deutschen eine viel zu große Freizeitauswahl. Und bei den Jungs hier, Migrationshintergrund 16 Jahre, die wollen mit ihrem Sport was erreichen. Das ist eine sehr gute Grundkonstellation fürs Boxen.
Jens Kluge kann sich noch gut an die Zeit vor der Wende erinnern. Als die Eisenbahnstraße noch eine beliebte Flaniermeile war. Sogar zwei Kinos gab es damals.
Also sie haben zum Beispiel den hier vorne auf der linken Seite diesen großen türkischen Lebensmittelladen gesehen. Das war ein Stoff- und Knopfladen. Also war für ein Kind sensationell. Schubkästen, 100 verschiedene Knöpfe und war lustig, war ein schöner Laden da. Zum Beispiel diesen Optiker Maul, der ist ja seit DDR, der war auch in der DDR hier.
Aber es ist eine Ausnahme, oder, dass da so ein Geschäft immer noch da ist, oder?
Es ist jetzt in der Eisenbahnstraße der letzte Laden, der noch von damals ist. Ansonsten ist halt nichts mehr.
Die einzigen, die fast geschlossen im Viertel blieben, erzählt Jens Kluge, waren die Bewohner der Plattenbausiedlung rund um den Ernst-Thälmann-Platz. Ende der 80er, kurz vor der Wende, war das Neubaugebiet zwischen Eisenbahn und Wurstner Straße fertig geworden. Wer hier in die Wohnungen mit beheizten Innenbädern einziehen durfte, war privilegiert in der DDR. Nur 25 Jahre später wirken die Plattenbauten runtergekommen und trostlos. Nach Einbruch der Dunkelheit laufe ich mit Felix Lefranc durch die Plattenbausiedlung. Der Kunststudent ist im Sommer um die Ecke in eine Altbauwohnung vom Verein Haushalten gezogen, die er jetzt gegen eine kostengünstige Miete selbst ausbaut.
Tote Ecken hier.
Ja, weil es nur Wohnen ist, oder?
Ja, klar.
Du gehst also, hier sonst nie durch.
Nee. Die Straßen sind noch viel leerer, als man es sonst so kennt vom Osten.
Felix Lefranc liebt es, durch den Leipziger Osten zu streifen und sich verlassene Gebäude anzuschauen.
Also wenn ich irgendwas finde, was leer steht, dann gehe ich rein.
Warum?
Weil das steht meistens noch voller alter Zeug. Also so alte Möbel oder Fotos oder ja, Überraschung, ne? Was man da drin finden könnte.
Das war ein Länderreport von Stefanie Müller-Frank. Sie finden den Beitrag auch zum Nachhören im Netz www.deradio.de.